Wir werden das Gesundheitsreformgesetz weiter zügig umsetzen und durch eine Reform der Organisations- und Finanzierungsstrukturen der gesetzlichen Krankenversicherung ergänzen. Für das Gesundheitswesen in den neuen Ländern streben wir so rasch wie möglich ein vergleichbar hohes Niveau in der Versorgung der Kranken und beim Gesundheitsschutz an. Im Vordergrund stehen die Förderung freiberuflicher Tätigkeiten von Ärzten, Zahnärzten und Apothekern sowie natürlich vor allem auch die Verbesserung der stationären Versorgung. Und für eine Übergangszeit werden die Polikliniken und Ambulatorien einen ganz wichtigen Beitrag zur Versorgung, gesundheitlichen Versorgung der Bürger leisten müssen. Zusätzliche Anstrengungen mit Schwerpunkt in den neuen Bundesländern, meine Damen und Herren, sind für die gesamte Städtebauförderung erforderlich. Der Zustand von Städten, Dörfern, Häusern und Wohnungen macht den Unterschied zwischen neuen und alten Bundesländern, zwischen sozialistischer Planwirtschaft und sozialer Marktwirtschaft augenfälliger als jede abstrakte Zahl. Privates Wohneigentum muss deswegen in den neuen Bundesländern so schnell wie möglich attraktiv werden. Dazu beitragen soll der Verkauf bisher staatseigener Wohnungen vorrangig an Mieter. In ganz Deutschland bauen wir die steuerliche Förderung des Wohneigentums und das Baukindergeld rückwirkend ab Anfang 91 aus. Dies erleichtert den Familien mit Kindern selbst Häuser oder Wohnungen zu erwerben. Und zur sozialen Absicherung des Wohnens gehört sozialer Wohnungsbau, Wohngeld und soziales Mietrecht. Wir wollen dafür sorgen, dass die Fehlbelegungsabgabe bundesweit erhoben wird. Auch so können wir eine wirksamere Nutzung des Bestandes mietgünstiger Wohnungen erreichen. Den Schutz von Mietern vor übermäßigen Mietstreitigungen werden wir verstärken. Die Mieten in den neuen Bundesländern wollen wir schrittweise und sozial verträglich anpassen. Notwendige Erhöhungen werden dort an der dortigen Einkommensentwicklung orientiert. Nicht zuletzt mit speziellen Wohngeldregelungen stellen wir sicher, dass niemand überfordert wird. Meine Damen und Herren, für ein ausreichendes Wohnungsangebot ist das Mitwirken von Ländern, Städten und Gemeinden unerlässlich. Sie sind aufgefordert, zusätzliches Bauland bereitzustellen und die notwendigen Planungs- und Genehmigungsverfahren zügig abzuwickeln. Der Bund wird durch Truppenabbau frei werdende Grundstücke kostengünstig zur Verfügung stellen. Wir wollen dies insbesondere für den sozialen und studentischen Wohnungsbau tun. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zu den größten Herausforderungen der 90er Jahre gehört der Schutz von Natur und Umwelt. Nun, wenn wir den Frieden mit der Schöpfung wiederherstellen, wird unsere Heimat lebenswert bleiben und unversehrt auf künftige Generationen übergehen. Die weltweite Bedrohung des Klimas und der Ozonschicht verlangt ein entschlossenes Handeln. Im Mittelpunkt steht dabei eine nachhaltige Reduktion der CO2-Emissionen. Die Bundesregierung hat bereits im November des vergangenen Jahres eine Verringerung von 25-30% bis zum Jahr 2005 als Ziel beschlossen. Wir haben damit auch internationale Maßstäbe gesetzt. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es marktwirtschaftlicher Anreize zur rationelleren Energienutzung und der verstärkten Forschung im Bereich erneuerbarer Energien. Den CO2-Ausstoß werden wir in Abhängigkeit von der Restverschmutzung mit einer CO2-Abgabe belasten. Das dadurch erzielte Aufkommen muss für den Klimaschutz verwendet werden. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, moderne Umweltpolitik heißt für uns, beim Verursacher ansetzen, ihn für entstehende Schäden heranziehen, um so das Bewusstsein auch für die Kosten umweltschädlichen Verhaltens zu schärfen. Eine gesunde Umwelt gibt es nicht zum Nulltarif. Für umweltgerechtes Verhalten müssen wir auch jenseits unserer Grenzen werben. Wir streben so bald wie möglich eine europäische Konzeption für eine Klimaabgabe an. Durch Umweltvorsorge und eigenverantwortliches Handeln der Bürger wollen wir Umweltgefahren im eigenen Land vermeiden und zugleich unsere technologische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit noch stärker als bisher in den Dienst der Natur und der Umwelt stellen. Schon jetzt nimmt die Bundesrepublik Deutschland bei vielen Umwelttechniken eine internationale Spitzenposition ein. Hieran wollen wir bewusst anknüpfen. Das gilt für die Umwelt- und die Klimaforschung ebenso wie für die praktischen Fragen der Umweltpolitik. Gerade im alltäglichen Umgang müssen wir in Unternehmungen wie im privaten Bereich das notwendige Verantwortungsbewusstsein für den Schutz von Natur und Umwelt immer neu wecken. Dazu gehört die umweltschonende Verwertung und Entsorgung von Produkten bei Wirtschaft und Verbrauchern. Abfallvermeidung und Abfallverwertung, etwa durch Mehrwegesystem und Pfandregelungen, müssen selbstverständlich werden. Dem entspricht die Bundesregierung mit der Novellierung des Abfallgesetzes, die auch eine Deponieabgabe auf Sonderabfälle einschließt. Bei den neuen Bundesländern haben die früheren Machthaber auch die Umwelt in einem schlimmen Zustand hinterlassen. Kurzfristig müssen wir die unmittelbaren Gefahren beseitigen, die vor allem auch von Altlasten ausgehen. Damit aber lassen sich die schweren Umweltschäden jedoch nur zu einem Teil beheben. Um die gravierenden Umweltbelastungen zu bewältigen, etwa im Braunkohletagebau der Lausitz oder im Uranbergbau im Vogtland, sind gewaltige Finanzen notwendig. Gleiches gilt für die Altlasten der chemischen Industrie, für die Sanierung verseuchter Böden an Industriestandorten und vor allem, und hier kann man das volle Ausmaß noch gar nicht der Schädigung überblicken, bei Militäranlagen. Wir sind daher entschlossen, eine nationale Solidaritätsaktion ökologischer Aufbau ins Leben zu rufen. Daran sollen Wirtschaft, Bund und Länder kooperativ mitwirken, denn wir können diese gewaltige Herausforderung eben nur gemeinsam bewältigen. Darüber hinaus halten wir daran fest, und ich hoffe, dass wir in dieser Legislaturperiode zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, den Umweltschutz als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. Längerfristig, meine Damen und Herren, wollen wir überdies das vielfältige Umweltrecht in einem eigenen Umweltgesetzbuch zusammenführen. Meine Damen und Herren, Kern verantwortlicher Umweltpolitik ist und bleibt die Bewahrung von Natur und Schöpfung. Die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes muss hierfür neue Perspektiven eröffnen. In Abstimmung mit den Ländern, und bei Ihnen liegt, wie Sie ja wissen, die Zuständigkeit, müssen dabei ökologische Leistungen, insbesondere auch der Land- und Forstwirtschaft, honoriert werden. Meine Damen und Herren, die Bedeutung der Landwirtschaft für unser Land geht weit über den Anteil am Bruttosozialprodukt hinaus. Sie liefert einen gänzlich unverzichtbaren Beitrag zur kulturellen Vielfalt des Landes und zur wirtschaftlichen Entwicklung, vor allem auch des ländlichen Raumes. Eine vielseitige Struktur wird dieser Gesamtaufgabe der Landwirtschaft am ehesten gerecht. Auch in den neuen Bundesländern müssen deshalb eine leistungsfähige Landwirtschaft und konkurrenzfähige Handels- und Verarbeitungsbetriebe aufgebaut werden. Alte sozialistische Strukturen müssen aufgebrochen werden. Wir werden gemeinsam mit den Bundesländern wirksame Hilfen zur Neugründung von selbstständigen landwirtschaftlichen Betrieben sowie zur Umstrukturierung und Entflechtung von früheren Produktionsgenossenschaften anbieten müssen. Wir wollen die europäische Agrarpolitik so weiterentwickeln, dass sie eine erfolgreiche Marktentlastung ermöglicht und dabei stärker die Belange des Natur- und Umweltschutzes berücksichtigt. Wir messen auch dem Anbau nachwachsender Rohstoffe große Bedeutung bei, und zwar sowohl unter umweltpolitischen Gesichtspunkten als auch Gründen der Marktentlastung der Einkommensstabilisierung. Die Bundesregierung wird sich gerade in der jetzt akuten Diskussion der nächsten Wochen und Monate nachdrücklich dafür einsetzen, dass zur Sicherung der Einkommen die bisherigen Ausgleichsmaßnahmen in ihrer Größenordnung erhalten und in GATT bzw. EG-konformer weiter fortgeführt werden können. Einkommensminderungen, die sich infolge von GATT-Beschlüssen ergeben, müssen ausgeglichen werden. Und wir erwarten das von der EG zugesagte Entlastungsprogramm. Es ist uns aber klar, dass dieses Programm auch aus nationalen Mitteln in einer angemessenen Weise unterstützt werden muss. Vor allem zur stärkeren Berücksichtigung der einzelbetrieblichen Leistungsfähigkeit und zur finanziellen Stabilisierung des Systems, aber auch zur besseren sozialen Sicherung der Bäuerinnen und Bauern werden wir eine Reform der agrarsozialen Sicherung durchführen. Meine Damen und Herren, wir wollen den ländlichen Raum, der über Jahrhunderte von bäuerlicher Tradition geprägt ist, wirtschaftlich und ökologisch stärken. Wir brauchen auch in der Bundesrepublik Deutschland in Zukunft den bäuerlichen Familienbetrieb. Er ist Teil unseres kulturellen Erbes. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Menschen suchen Geborgenheit in einer vertrauten Lebensumwelt. Und deshalb hat die kommunale Selbstverwaltung in ihrer Geschichte und Tradition, die auf Eigenverantwortung und Bürgersinn beruht, für unser Land eine so große Bedeutung. Was die kleinere Einheit in eigener Verantwortung wirksam entscheiden kann, soll nach unserer Auffassung der Staat nicht an sich ziehen. Wie wichtig dieser Grundsatz ist, zeigt sich gerade jetzt auch in den neuen Bundesländern. Die Menschen dort haben sich nie damit abgefunden, dass eine zentralistische Bürokratie geschichtlich gewachsene Strukturen zerschlug. Wer immer noch an die Überlegenheit der totalen Planung glaubt, der übersieht die zutiefst humane Bedeutung von Institutionen, die den Menschen Halt, Identität, das Gefühl der Zugehörigkeit, kurz die Erfahrung von Heimat bieten. Und Heimat ist eben kein altmodischer Begriff und schon gar kein Plädoyer für geistige Enge. Ohne das Bewusstsein der eigenen Herkunft gibt es eben keine Zukunft. Und wer keine Wurzel hat, ist auch nicht zur Weltoffenheit fähig. Ich hoffe, dass der überall zu beobachtende, trotz größter Schwierigkeiten zu beobachtende Aufbruch gerade im kommunalen Bereich in den neuen Bundesländern rasche Erfolge hat. Und ich hoffe auch, dass zur Förderung von Eigenverantwortung und Bürgersinn auch in den neuen Bundesländern der Aufbau eines vielfältigen und unabhängigen Vereins- und Verbandslebens schnell vorankommt. Selbstverantwortung und ehrenamtliche Mitarbeit müssen dabei die tragenden Prinzipien bilden. Viele leisten dabei auch jetzt schon eine gute Arbeit. Wir haben dafür Dank zu sagen. Wir alle wissen, die Städte und Gemeinden und Kreise in den neuen Bundesländern befinden sich in einer schwierigen Phase des Neubeginns. Sie brauchen eine Unterstützung, die weit über das Finanzielle hinausgeht. Deshalb darf ich an dieser Stelle auch ein Wort des Dankes sagen an die vielen Städte und Gemeinden in den alten Bundesländern, die durch ihre Partnerschaften direkt und ganz unbürokratisch geholfen haben. Aber meine Damen und Herren, ich hoffe, wir alle würden es begrüßen und ich möchte uns einladen, dabei mitzuwirken, wenn noch mehr Städte und Gemeinden in der bisherigen Bundesrepublik weitere Partnerschaften begründen könnten. Denn bei weitem nicht alle Gemeinden in der ehemaligen DDR haben Partnergemeinden gefunden. Und sie sind auf diese Unterstützung zwingend angewiesen. Meine Damen und Herren, nicht im Provinzialismus, sondern in einem schöpferischen Gemeinsinn liegt auch die Zukunft unserer föderalen Ordnung. Der Wille zur Gemeinsamkeit muss sich zum Beispiel auf dem Gebiet der Bildungspolitik jetzt in einer besonderen Weise bewähren. Und hier sind die Bundesländer aufgerufen, die anstehenden Fragen mit dem Sinn für das Gemeinsame entschieden anzupacken. Ich denke etwa an die Verkürzung der Ausbildungszeiten an Schulen und Hochschulen. Und das ist möglich nach meiner festen Überzeugung ohne einen Abbau an Qualität. Es geht um die Zukunftschancen der jungen Generation. Unsere Hochschulabsolventen werden schon in ganz wenigen Jahren sich auf dem großen europäischen Binnenmarkt mit ihren sehr viel früher ihr Studium abschließenden Kollegen aus anderen Ländern stellen müssen. Und ich finde, jetzt ist eine gute Gelegenheit, diese lange währende Diskussion endlich positiv abzuschließen. Unser besonderes Augenmerk wird sich in den kommenden Jahren auf eine durchgreifende Erneuerung im Bildungswesen der neuen Länder richten müssen. Die Bundesregierung wird hierbei ihren Beitrag leisten. Für Hochschulen und Wissenschaft werden wir in Kürze ein Förderungsprogramm vorlegen, das ich mit den Regierungschefs der Bundesländer vereinbart habe. Meine Damen und Herren, zu dem Schönsten, was die neuen Bundesländer in das vereinte Deutschland eingebracht haben, gehört das vielfältige historische Erbe ihrer traditionsreichen Landschaften mit einzigartigen Zeugnissen unserer Geschichte und Kultur. Wir freuen uns, dass sie nun wieder alle zugänglich geworden sind. Und wir freuen uns darüber, dass die seit vielen Jahrhunderten in der Lausitz lebenden sorbischen Landsleute jetzt auch in ihren Traditionen, in ihrer Geschichte Heimat finden. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Öffnung unserer östlichen Nachbarländer für Europa und ihr Bekenntnis zur gesamten europäischen Kultur schaffen eine neue, vielversprechende Grundlage für ein wesentliches Anliegen. Dort haben Deutsche in vielen Jahrhunderten ein unverlierbares kulturelles und geschichtliches Erbe aufgebaut. Dies wollen wir gemeinsam mit unseren Nachbarn erforschen, pflegen und erhalten. Die Bundesregierung, das ist schon wirklich unerhört, was Sie hier an Zwischenruf machen. Und das aus Ihrer Ecke, der Ruf tönt heim ins Reich, das fällt auf Sie zurück. Ich begrüße es, dass bei unseren Nachbarn Verständnis und Aufgeschlossenheit dafür wachsen.
Herr Briefs, ich bitte Sie zur Ruhe und erteile Ihnen einen Ordnungsruf.
Stellung und Ansehen des vereinten Deutschlands in der Welt hängen eben nicht nur von seinem politischen Gewicht und seiner wirtschaftlichen Leistungskraft ab, sondern mindestens ebenso von seiner kulturellen Ausstrahlung. Deutsche Sprache und Literatur haben durch die Wiedervereinigung an Attraktivität gewonnen. Deutschunterricht ist heute weltweit stärker gefragt als vor Jahren. Wir sollten diese große Chance nutzen und insgesamt alles tun, um in diesem Feld die auswärtige Kulturpolitik zu verstärken. Wir wollen dabei den Reichtum unserer Kultur in einem schöpferischen Dialog mit unseren europäischen Nachbarn in Ost und West und in die transatlantische Partnerschaft und in den Nord-Süd-Dialog einbringen. Meine Damen und Herren, unsere gemeinsame Kultur, Sprache und Geschichte waren in der Zeit der Teilung Deutschlands eine feste Grundlage, die feste Grundlage der fortbestehenden Einheit der Nation. Solange die Spaltung dauerte, war die Teilhabe an der einen deutschen Kultur vielleicht das stärkste Band, gemeinsame Identität aller Deutschen. Es ist eine Aufgabe von nationaler Dimension, dass die Kulturinstitutionen von europäischem Rang auf dem Gebiet der früheren DDR ihre Bedeutung für Deutschland und Europa bewahren. Die Bundesregierung sorgt unbeschadet, ich sage dies vorsorglich, der grundsätzlichen Zuständigkeit der Länder durch eine Übergangsfinanzierung dafür, dass diese Einrichtungen fortbestehen können. Sie sieht in dieser Übergangshilfe auch einen Beitrag zu einer funktionierenden bundesstaatlichen Ordnung. Oder um es anders auszudrücken, uns geht es nicht um neue Kompetenzen, sondern uns geht es darum, dass diese wichtigen Institutionen für Deutschland erhalten werden. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, über 4 Jahrzehnte hinweg mussten die Deutschen in Ost und West ihr Leben unter ganz unterschiedlichen Bedingungen gestalten. Wohlverhalten und offener Widerspruch, Anpassung und innere Emigration, Selbstverleugnung aus Angst vor Gefährdung der eigenen Zukunft, der Zukunft der eigenen Familie, der Zukunft im Beruf. Dies alles waren Verhaltensweisen und Erfahrungen unter dem SED-Regime. Wir, die Deutschen, die das Glück hatten, auf der Sonnenseite unseres Landes und unserer Geschichte in Freiheit in der Bundesrepublik leben zu dürfen, hatten diese bitteren Erfahrungen nicht machen müssen. Wir sollten uns gerade jetzt in mancher aktueller Diskussion vor Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit hüten. Wir müssen gerade vor denjenigen Landsleuten höchsten Respekt bezeugen, die ihren unbeugsamen Freiheitswillen bekundeten und oft Schlimmes erdulden mussten. Aber, meine Damen und Herren, wir müssen auch Verständnis dafür haben, dass manche in über 40 Jahren Diktatur versuchten, ohne große Hoffnung auf Veränderungen im Privaten ihr Glück zu finden. Und wir alle wissen, dass dies oft nur unter Kompromissen möglich war. Die Diktatur der SED hat gerade auch in den Herzen der Menschen Wunden geschlagen. Gezielt versuchten die kommunistischen Machthaber, Menschen gegeneinander auszuspielen, Vertrauen zu zerstören und Hass zu ersehen. Wir dürfen jetzt und heute nicht zulassen, dass noch im Nachhinein die Saat der SED aufgeht. Wir müssen unbeirrt den Weg des Rechtsstaats gehen, auch wenn mancher aus seiner bitteren Erfahrung dies sofort nicht versteht. Denn nur im Rechtsstaat verbindet sich die Forderung nach Gerechtigkeit mit dem Willen zum inneren Frieden. Wer schwere Schuld auf sich geladen hat, der wird die Konsequenzen dafür tragen müssen. Er muss zur Rechenschaft gezogen werden. Um jedoch für unser Volk den inneren Frieden zu gewinnen, müssen wir auch fähig sein, die Kraft zur Aussöhnung zu finden. Mir ist sehr wohl bewusst, meine Damen und Herren, lassen Sie mich das sehr persönlich formulieren, als einer, der nicht in dieser Lage war, der nicht in der Versuchung war und der sich in diesem Felde nicht bewähren musste, wie schwierig es ist, vor allem für viele, die gelitten haben, dies so anzunehmen. Aber wir alle sollten die Herausforderung annehmen und hilfreich sein. In einem vereinten Deutschland müssen wir die Last gemeinsam tragen, auch jene, die aus der Vergangenheit stammt. Wir würden sonst die Barrieren, die wir niedergerissen haben, in unserem Denken neu aufrichten und befestigen. Eine schwere Last der Vergangenheit stellen die Akten des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR dar. Sie müssen politisch, historisch und juristisch aufgearbeitet werden. Die individuellen Rechte der Betroffenen müssen gesichert und der Einzelne muss vor unbefugter Verwendung seiner persönlichen Daten geschützt werden. Die Bundesregierung geht davon aus, und ich darf das in einer wirklich förmlichen Bitte hier aussprechen, dass die Bundestagsfraktionen schon bald den verabredeten Gesetzentwurf vorlegen, der die Aufbewahrung, Nutzung und Sicherung dieser Unterlagen regelt. Wir wollen dabei jede Unterstützung anbieten. Die Unrechtstaten, die Menschenrechtsverletzungen der SED-Diktatur können nicht ungeschehen gemacht werden. Die Opfer der kommunistischen Despoten haben jedoch Anspruch auf Rehabilitierung. Deshalb müssen Urteile überprüft werden. Und neben den bestehenden Entschädigungsregelungen werden wir, soweit dies möglich ist, für weiteren Ausgleich sorgen. Meine Damen und Herren, an Eigentum und Vermögen ihrer Bürger hat sich die DDR seit ihrer Entstehung 1949 schamlos vergangen. Grundsätzlich müssen die in den vergangenen 40 Jahren enteigneten Grundstücke und Betriebe jetzt den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden. Allerdings, und das füge ich hinzu, können wir 40 Jahre Verletzung des Eigentums nicht ungeschehen machen. Ist die Rückgabe nicht möglich, gibt es Entschädigungen. Und diese sehr schwierigen Einzelheiten werden bald in einem Gesetz zu regeln sein. Meine Damen und Herren, wir stehen bei diesem Thema vor einer schwierigen Güterabwägung. Einerseits gilt der Grundsatz, dass enteignete Grundstücke und Betriebe im Interesse der früheren Eigentümer jetzt zurückgegeben werden. Andererseits müssen wir im Interesse des Gemeinwohls dafür sorgen, dass Grundstücke für notwendige Investitionen rasch zur Verfügung stehen. Dies ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung. Wir werden die gesetzlichen und administrativen Voraussetzungen weiter ausbauen, damit vor allem die Grundstücksübertragungen zügig erfolgen können. Meine Damen und Herren, ich weiß, ich denke, jeder von uns weiß, dass der endgültige Verlust von Eigentum viele Menschen hart trifft, denn es geht oft um mehr als um bloßen Vermögensgegenstand. Und dies gilt vor allem für jene, die zwischen 1945 und 1949 auf besatzungsrechtlicher oder besatzungshoheitlicher Grundlage enteignet wurden. Für diese Betroffenen war eine andere Lösung in den schwierigen Verhandlungen des vergangenen Jahres nicht zu erreichen. Der Fortbestand der Maßnahmen zwischen 1945 und 1949 wurde von der Sowjetunion zu einer der Bedingungen über die Wiedervereinigung gemacht. Und ich sage klar, die Einheit Deutschlands konnte an dieser Frage nicht scheitern. Eine abschließende Entscheidung über etwaige Ausgleichsleistungen ist ausdrücklich dem jetzt neu ins Amt gekommenen Bundestag vorbehalten. Meine Damen und Herren, ein besonderes Problem stellen in den neuen Bundesländern Versuche dar, die Vermögensrückgabe und eine am Gemeinwohl orientierte Privatisierung zu untertreiben. Wir dürfen nicht zulassen, dass bestimmte alte Seilschaften in der Wirtschaft wie in der Verwaltung gemeinsam auch mit rücksichtslosen Profiteuren aus den alten Bundesländern das Entsprechende für sich unternehmen. Es ist für die Zukunft unseres Gemeinwesens von größter Bedeutung, dass die Menschen in den neuen Bundesländern Vertrauen in ihren Staat, in ihre die Organe ihres Staates gewinnen. Wer durch seine Tätigkeit für das SED-Regime gravierend belastet ist, kann eben nicht glaubwürdig dem Rechtsstaat dienen. Der Staat kann seiner Verantwortung für die Bürger nur in einer leistungsfähigen, zukunftsorientierten öffentlichen Verwaltung mit einer qualifizierten Justiz gerecht werden. Gerade nach dem Jahr der Deutschen Einheit möchte ich hier die besondere Anerkennung für die hervorragenden Leistungen des öffentlichen Dienstes bekunden und zugleich unser Bekenntnis zum Berufsbeamtentum erneuern. Meine Damen und Herren, für die Entwicklung in den neuen Bundesländern ist von entscheidender Bedeutung, dass eine funktionsfähige, rechtsstaatlichen Anforderungen entsprechende Verwaltung und eine unabhängige Rechtsprechung zügig aufgebaut werden. Die Bundesregierung wird auch in Zukunft den neuen Bundesländern gemeinsam mit den Ländern der bisherigen Bundesrepublik beim Aufbau fachlich und womöglich auch personell helfen. Lassen Sie mich die Gelegenheit überhaupt benutzen, um an diesem Punkt zu sagen, es sind zwar Unterschiede zu verzeichnen, aber insgesamt gesehen dürfen wir nur dankbar erwähnen, dass nach manchen Anlaufschwierigkeiten die Bundesländer der bisherigen Bundesrepublik erhebliche Hilfen leisten und dass sie unseren Dank, vor allem auch die Landesregierung und die Betroffenen, die dort diese Arbeit leisten, unseren Dank verdienen. Hierzu trägt vor allem der Jugendaustausch bei. Das deutsch-französische Jugendwerk hat sich große Verdienste erworben. Es soll nach unserer Meinung auch als Modell dienen, wenn wir jetzt Begegnungen zwischen jungen Deutschen und jungen Polen fördern. Die junge Generation ist aufgerufen, Brücken zu schlagen und Vorurteile abzubauen. Meine Damen und Herren, Deutschland ist unser Vaterland, Europa unsere Zukunft, so sagen wir alle. Kern und Fundament der Einigung Europas bildet für uns die europäische Gemeinschaft, die wir bald zur Europäischen Union ausbauen wollen. Auf dem Weg zum vereinten Europa müssen Frankreich und Deutschland weiterhin treibende Kraft sein. Die Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern ist von einer existenziellen Bedeutung. Die Entschlossenheit zu gemeinsamen Handeln haben Staatspräsident Mitterrand und ich in zwei grundlegenden Initiativen zur politischen Union unter Beweis gestellt. Von herausragender Bedeutung sind für uns die freundschaftlichen Beziehungen auch zu Großbritannien, auf dessen Beitrag zur Einigung Europas niemand verzichten soll. Die Europäische Gemeinschaft hat in den vergangenen Jahren neue Ausstrahlungskraft gewonnen. Und ich sage dies einmal aus den vielen persönlichen Erfahrungen, auch die Kommission und vor allem ihr Präsident Jacques Delors hat hier einen ganz wesentlichen und entscheidenden Anteil an der Entwicklung. Auf diesem Weg hat ganz wesentlich dazu beigetragen, die einheitliche europäische Akte, die am 1. Juli 1987 in Kraft getreten ist, und die grundlegenden Reformen, die unter deutscher Präsidentschaft im ersten Halbjahr 1988 durchgesetzt wurden. In der Zeit des großen Umbruchs der letzten beiden Jahre hat sich die Europäische Gemeinschaft als wirtschaftlicher und politischer Stabilitätsanker für ganz Europa bewährt. Dies ist allen, aber vor allem uns Deutschen, zugute gekommen. Zugleich ist die Bedeutung der Gemeinschaft in der internationalen Politik gestiegen. Sie ist Modell und Vorbild der Zusammenarbeit anderer Regionen und Staaten geworden. Dennoch sage ich, wir dürfen uns auf keinen Fall mit dem Erreichten zufrieden geben. Denn wir müssen damit rechnen, dass die Zeit der Veränderung nicht vorbei ist und dass wir die neuen Herausforderungen nur gemeinsam in Europa bewältigen können. Wir brauchen ein einiges und starkes Europa. Gerade die letzten Wochen zeigen uns, wie sehr die Zeit drängt. Die Bundesregierung wird sich deshalb mit aller Kraft dafür einsetzen, dass noch vor den nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament im Frühsommer 1994 die Europäische Union zustande kommt. Um dies zu erreichen, brauchen wir einen umfassenden Ansatz. Und das bedeutet im Einzelnen, erstens, wir wollen den großen europäischen Binnenmarkt mit 340 Millionen Menschen bis zum 31. Dezember 1992 vollenden. Damit werden wir die erste grundlegende Etappe auf dem Weg zur Europäischen Union zurückgelegt haben. Zwei Drittel des Binnenmarktprogramms sind bereits verwirklicht. Aber wir dürfen und werden mit unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir in der noch verbleibenden Zeit alle notwendigen Entscheidungen treffen werden. Zweitens, unser Ziel ist das Europa ohne Grenzen. Wir treten für weitere Fortschritte bei der Abschaffung der Grenzkontrollen ein und werden hierfür auch unsere Präsidentschaft im Rahmen des Schengener Übereinkommens nutzen. Der Wegfall, ich sagte es schon, der Grenzkontrollen bringt aber viele neue Herausforderungen, vor allem im Bereich der inneren Sicherheit. Wir brauchen zwingend in Europa, und zwar bald, eine gemeinsame Politik in Kernbereichen des polizeilichen und justizpolitischen Handelns. Vordringlich ist insbesondere eine gemeinsame europäische Asyl- und Einwanderungspolitik. Eine europäische Zentrale zum Kampf gegen die Drogenmafia, und zwar mit Kompetenzen, und gegen das organisierte internationale Verbrechen und den Terrorismus. Wir werden im Rahmen der Regierungskonferenz zur politischen Union nachdrücklich dafür eintreten, und ich hoffe erfolgreich, diese Kernbereiche in die Gemeinschaftsverträge einzubeziehen. Meine Damen und Herren, um das Problem der Flüchtlings- und Wanderungsströme in und nach Europa zu lösen, müssen wir auch gemeinsam die Ursachen in den Herkunftsländern bekämpfen. Dem dient die Flüchtlingskonzeption, die die Bundesregierung im letzten Jahr vorgelegt hat. Wir müssen uns dabei im Klaren sein, dass wir eben nicht alle aufnehmen können, die zu uns kommen wollen. Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Einwanderungsland. Aber die Integration derjenigen, die bei uns leben, wollen wir fördern. Dem dient das neue Ausländergesetz, das Ende des letzten Jahres in Kraft getreten ist und das wir jetzt umsetzen. Es gibt den bei uns lebenden Ausländern mehr Klarheit und Sicherheit. Das Zusammenleben mit unseren ausländischen Mitbürgern sollten wir als Chance, als eine Bereicherung für unser Volk begreifen. Wir verdanken den Ausländern, die bei uns leben, viel. Drittens, wir wollen kein zentralistisches Europa, sondern ein Europa der Vielfalt. Europa lebt aus dem kulturellen Reichtum und aus der Fülle der Traditionen und Eigenarten in den Ländern und Regionen. Dies und die geistige Einheit in den Grundwerten sind eine Quelle seiner Kraft. Wir wollen sie bewahren. Wir wollen ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen den Befugnissen der Gemeinschaft und ihren Mitgliedern. Föderalismus, Subsidiarität und die Einbeziehung der Interessen der Regionen sind wichtige Strukturprinzipien für ein lebendiges Europa der Zukunft. Und der einzelne Bürger muss stärker als bisher und ganz unmittelbar verspüren, diese Gemeinschaft ist sein Europa. Ein neues Element eines solchen Europas der Bürger könnte eine Europabürgerschaft sein, die auf der nationalen Staatsbürgerschaft aufbaut. Und ich denke, meine Damen und Herren, in dieser Perspektive ist dann auch die Frage etwa des Kommunalwahlrechts für EG-Bürger zu prüfen. Viertens wollen wir, dass das Europäische Parlament, ich verstehe gar nicht, Herr Kollege Vogel, was Sie das verwundert, ich bin der Parteivorsitzende einer Europapartei, wie Sie wissen, und das ist doch ganz selbstverständlich. Und das gilt auch für die Kollegen aus der CSU und aus der FDP. Wir brauchen da von niemandem Nachhilfe. Viertens wollen wir, dass das Europäische Parlament wesentlich mehr Befugnisse erhält. Die europäischen Wähler werden es nicht hinnehmen, im Frühjahr 1994 noch einmal ein Europaparlament zu wählen, wenn wir nicht dieses Defizit an Demokratie beseitigen. Ich füge natürlich hinzu, dies hat auch Konsequenzen für dieses Hohe Haus. Meine Damen und Herren, Kernpunkte sind insbesondere die Beteiligung des Parlaments an der Wahl des Präsidenten und der Mitglieder der Kommission sowie die Stärkung seiner Rechte im Haushaltsbereich und der Gesetzgebung bei den Außenbeziehungen. Fünftens muss es darum gehen, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu entwickeln, die langfristig auch die Perspektiven einer gemeinsamen europäischen Verteidigung einschließt. Meine Damen und Herren, das bedeutet, dass auch wir Deutsche zu einem größeren Engagement bereit sein müssen. Die Länder der Gemeinschaft brauchen ein wirkungsvolles Instrumentarium in der Außenpolitik, um ihre Verantwortung wahrzunehmen und ihre Interessen besser zur Geltung zu bringen. In der Sicherheitspolitik wollen wir den europäischen Pfeiler in der bewährten Atlantischen Allianz festigen. Staatspräsident Mitterrand und ich haben vorgeschlagen, dass die Regierungskonferenz zur politischen Union prüfen sollte, wie die Westeuropäische Union gestärkt und schließlich zu einem Teil der Europäischen Union werden könnte. Sechstens. Wir wollen die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion verwirklichen. Der Europäische Rat hat Ende Oktober 1990 der Regierungskonferenz in Rom klare Orientierungen vorgegeben, die mit unseren grundlegenden Vorstellungen übereinstimmen. Unser Ziel ist eine einheitliche europäische Währung, die an Stabilität unserer D-Mark nichts nachsteht. Institutionelle Voraussetzung hierfür ist eine unabhängige europäische Zentralbank, die in der Endstufe für die Geldpolitik verantwortlich ist und ebenso wie die Deutsche Bundesbank vorrangig die Sicherheit und die Sicherung der Geldwertstabilität verpflichtet ist. Meine Damen und Herren, dies erfordert von allen Beteiligten, nicht erst später, sondern schon jetzt und auch im Vorfeld, verstärkte und dauerhafte Fortschritte bei der wirtschaftspolitischen Konvergenz aller Beteiligten. Siebtens. Wir wollen ein soziales Europa. Die Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte muss mit Leben erfüllt werden. Wir wollen auch die Mitgestaltungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer in einem sozialen Europa verbessern. Achtens. Für uns Deutsche, für die Bundesregierung, ist die Parallelität beider Regierungskonferenzen von einer grundlegenden Bedeutung. Der Zusammenhang zwischen beiden Vorhaben ist sachlich und politisch zwingend. So wichtig, meine Damen und Herren, die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion ist, sie bliebe nur Stückwerk, wenn wir nicht gleichzeitig die politische Union verwirklichen. Um das klar und einfach zu formulieren, aus meiner Sicht ist für die Bundesrepublik nur die Zustimmung zu beiden möglich. Und beides ist unauflöslich miteinander verbunden. Dabei bleibt unser Ziel die politische Einigung Europas. Meine Damen und Herren, natürlich wissen wir alle, dass die Europäische Gemeinschaft nicht das ganze Europa ist. Deshalb muss die Gemeinschaft offen sein, und zwar grundsätzlich offen sein für andere europäische Länder. Dies bedeutet nicht, dass sie von heute auf morgen alle Länder Europas aufnehmen könnte. Aber es bedeutet ebenso wenig, dass wir europäische Nachbarn auf irgendeine Weise ausgrenzen wollen. Das gilt in erster Linie für die Länder der EFTA, von denen sich ja einige bereits heute um eine Mitgliedschaft in der Gemeinschaft bemühen oder orientieren. Aber, das füge ich mit Nachdruck hinzu, das gilt auch und vor allem für unsere Nachbarn in Mittelost- und Südosteuropa. Auch sie brauchen eine europäische Perspektive. Die neuen Demokratien haben immer wieder betont, dass für sie der Aufbruch zur Freiheit immer auch eine Heimkehr nach Europa bedeutet. Gerade für sie ist die Gemeinschaft längst auch zu einem Modell für wirtschaftlichen Erfolg, für Wohlstand und soziale Sicherheit geworden. Wir treten daher nachdrücklich dafür ein, dass die Gemeinschaft an ihren Anstrengungen festhält, die Reformprozesse in Mittelost- und Südosteuropa nach Kräften zu fördern. Die geplanten, diskutierten Assoziierungsabkommen sind dabei eine wesentliche Stütze. Zugleich müssen auch die Länder, die die politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllen, natürlich die Option eines späteren Beitritts haben. Die Gemeinschaft, meine Damen und Herren, wird auf diese Weise zum Kristallisationspunkt für das Europa der Freiheit, für die Vereinigten Staaten von Europa. Mit unseren Nachbarn im Mittelmeerraum müssen wir die Zusammenarbeit grundlegend verstärken. Ihre Stabilität, und ich sage dies auch im Blick auf die aktuelle Entwicklung, liegt auch in unserem wohlverstandenen Interesse. Das vereinte Deutschland will keine Rückkehr zum Europa von gestern. Alte Rivalitäten und Nationalismen dürfen nicht wieder aufleben. Wir wollen ein neues Europa, das unsere nationale Identität nicht aufhebt, in dem niemand mehr gegen den anderen, in dem keine Nation im Schatten einer anderen steht, sondern indem wir gemeinsam einstehen für eine Zukunft in Frieden und Freiheit, in Wohlstand und Sicherheit. Dieses neue Europa darf sich auch in keiner Weise nach außen abschotten. Vor allem bleibt es den Demokratien Nordamerikas aufs Engste verbunden. Meine Damen und Herren, die transatlantische Partnerschaft gründet sich eben nicht auf gemeinsame Feindbilder, sondern auf die Gemeinsamkeit vitaler Interessen und grundlegender Werte. Und nicht zuletzt auf historisch gewachsene menschliche, kulturelle und politische Bindungen. Die Rolle und die Verantwortung der USA und Kanadas in und für Europa bleiben für den Frieden und die Sicherheit unseres Kontinents und vor allem auch für das geeinte Deutschland in seiner Mitte von einer existenziellen Bedeutung. Die transatlantischen Erklärungen zwischen den Staaten der Europäischen Gemeinschaft und den USA und Kanada sind nicht zuletzt von uns, der Bundesregierung, initiiert worden. Wir haben dies getan, um diesen Kerngedanken zu bekräftigen, als ein Element der Kontinuität in einer Zeit großen Wandels. Freundschaft und Partnerschaft mit den USA sind auch für das geeinte Deutschland lebenswichtig. Und unverzichtbarer Sicherheitsverbund zwischen Europa und Nordamerika ist und bleibt die Nordatlantische Allianz. Zwar hat der politische Wandel in Europa die Konfrontation zwischen Ost und West abgebaut. Und die Sicherheitslage auf unserem Kontinent hat sich trotz verbleibender Risiken spürbar verbessert. Gleichwohl ist das Bündnis, dem gerade wir, die Deutschen, so viel verdanken, in keiner Weise überflüssig geworden. Man kann, meine Damen und Herren, nicht oft genug daran erinnern, es war nicht zuletzt das Bündnis, das den Wandel in Europa und in Deutschland entscheidend mit herbeigeführt hat. Aus diesem Wandel hat das Bündnis auch die notwendige Konsequenz gezogen. So haben wir in der Gipfelerklärung vom Juli 90 die Weichen zu einer umfassenden Überprüfung von Strategie und Strukturen gestellt. An dieser neuen Konzeption wird intensiv gearbeitet. Die Bundesregierung ist dabei maßgeblich beteiligt. Wesentliche Elemente sind erstens ein politischer Rahmen, der die Sicherheit und Stabilität in Europa weiterhin gewährleistet und sich dabei verstärkt auf kontrollierte Streitkräfteverminderung, vertrauensbildende Maßnahmen, aktive Krisenvorsorge und Konfliktverhütung sowie friedliche Streitbeilegung abstützt. Zweitens, eine neue Strategie, die sich weniger auf Nuklearwaffen abstützt und die bisherige vorne Verteidigung grundlegend verändert. Drittens, eine Struktur, die sich mit weiterhin strikt defensiver Ausrichtung auf kleinere, beweglichere Streitkräfte stützt. Ein weiterer neuer Ansatz könnte sein, multinationale, das heißt aus Angehörigen verschiedener Partnerländer gebildete Einheiten zu schaffen. Ein Weg, den wir schon einmal in den 50er Jahren beschreiten wollen. Ich bin sicher, dass damit auch der Zusammenhalt im Bündnis weiter verstärkt werden könnte. Meine Damen und Herren, bei all dem ist die Präsenz nordamerikanischer Streitkräfte in Westeuropa und auf deutschem Boden auch künftig als ein Garant transatlantischer Bindungen unabdingbar. In der gemeinsamen Erklärung der 22 Staaten vom November 1990 haben sich die Mitglieder von NATO und Warschauer Pakt die Hand zur Freundschaft und Zusammenarbeit gereicht. Wir haben dies aus der Hoffnung und Überzeugung heraus getan, dass die Konflikte von gestern endgültig der Vergangenheit angehören. Dies kann und darf aber nicht bedeuten, dass wir auf die Fähigkeit verzichten, Frieden und Freiheit auch künftig vor Bedrohung von außen wirksam zu schützen. Dies bleibt der Auftrag der Bundeswehr an der Seite unserer amerikanischen europäischen Verbündeten. In einer Demokratie, meine Damen und Herren, hängt gesicherte Verteidigungsfähigkeit nicht zuletzt vom staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstsein eines jeden Einzelnen ab. Deshalb wollen wir auch bei den Bundeswehrangehörigen aus den neuen Bundesländern das Leitbild vom Staatsbürger in Uniform in überzeugender Weise verwirklichen. Und deshalb halten wir auch entschieden fest an der allgemeinen Wehrpflicht. Sie verbirgt die volle Integration der Streitkräfte in unsere Gesellschaft und setzt zugleich ein wichtiges Zeichen des Vertrauens nach außen. Aber auch umgekehrt gilt es, in unserer Gesellschaft das Bewusstsein dafür wachzuhalten, dass der Schutz unserer freiheitlichen Demokratie jeden angeht, und dass um des Friedens und der Freiheit willen auch Lasten in Kauf genommen werden müssen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bei jeder Gelegenheit, ich tue dies heute besonders gerne, den Soldaten unserer Bundeswehr für ihren Dienst am Frieden danken. Ich schließe ausdrücklich in diesen Dank auch jene ein, die aus ihrer persönlichen Gewissensentscheidung heraus Zivildienst leisten und anderen helfen. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr wird der neuen Sicherheitslage in Europa entsprechend grundlegend reformiert. Aber ihr Auftrag ist klar und er bleibt, heißt Verteidigung. Wir werden die Zahl der Verbände und Großverbände verringern. Wir werden aber auch weiterhin gut ausgebildete und zweckmäßig ausgerüstete Einheiten haben. Die Verringerung und die Umgestaltung der Bundeswehr wird auch notwendigerweise zu Änderungen in den Standorten führen. Jeder von uns weiß aus Wahlkreisen und täglicher Erfahrung, dass dies eine schwierige Sache ist. Wir werden versuchen, bei den hier zu treffenden Entscheidungen auch im Gespräch mit Landesregierungen und kommunalen Behörden nach Möglichkeit strukturpolitische Belange der betroffenen Länder und Gemeinden in unsere Überlegungen einzubeziehen. Meine Damen und Herren, ein Eckstein der Außen- und Sicherheitspolitik des Vereinten Deutschland bleibt das in meiner Regierungserklärung im Oktober 1982 gegebene Ziel: Frieden schaffen mit weniger Waffen. Verehrte Frau Kollegin, es mag ja sein, dass Sie in den letzten 8 Jahren nicht in Deutschland gelebt haben, sonst würden Sie einen solchen Zwischenruf nicht machen. Meine Damen und Herren, Frieden schaffen mit weniger Waffen, wir haben Wort gehalten. Wir haben auf diesem Weg große Fortschritte erreicht. Und dieser Grundsatz muss für alle Partner des Prozesses der Rüstungskontrolle gelten. Und jeder muss wissen, dass Versuche, geschlossene Verträge auf die eine oder andere Weise zu umgehen, diesen Prozess verzögern kann. Wir als Bundesregierung werden mit Nachdruck dafür eintreten, dass Rüstungskontrolle und Abrüstung trotz der schwieriger gewordenen Umfelder vorankommen. Mit dem in Paris unterzeichneten Vertrag über die konventionellen Streitkräfte in Europa ist das Fundament einer neuen, ganz Europa umfassenden Sicherheitsarchitektur gelegt. Dieser Vertrag muss zügig ratifiziert und nach Geist und Buchstaben umgesetzt werden, und zwar überall. Wir, die Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland, haben zum Abschluss dieses Vertrages maßgeblich beigetragen. Nach unserer Zusage, die Streitkräfte des Vereinten Deutschlands auf 370.000 Mann zu vermindern, erwarten wir, dass in den weiterlaufenden Verhandlungen die anderen Partner mit Maßnahmen zur Begrenzung ihres Streitkräftepersonals auf nationale Höchststärken nachfolgen. Wir wollen auch bei den Wiener Verhandlungen über vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen neue Impulse geben, insbesondere bei der Vertrauensbildung unter Nachbarstaaten. Wir treten weiterhin für die möglichst baldige Aufnahme von amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen über die nuklearen Kurzstreckensysteme ein. Die veränderte sicherheitspolitische Lage auf unserem Kontinent erlaubt jetzt die Beseitigung der landgestützten nuklearen Kurzstreckenraketen sowie der nuklearen Artilleriemunition in ganz Europa. Meine Damen und Herren, wir setzen bei den Genfer Verhandlungen über START und über chemische Waffen sowie beim Atomteststopp auf den längst überfälligen Durchbruch. Ich hoffe, dass die Fortsetzung der Gipfeldiplomatie zwischen USA und Sowjetunion hierbei zusätzliche Bedeutung gewinnt. Meine Damen und Herren, großes Ziel, unser großes Ziel bleibt eine dauerhafte und gerechte europäische Friedensordnung, gegründet auf die Achtung der Menschenrechte, freiheitliche Demokratie und soziale Marktwirtschaft. Die Charta für ein neues Europa von den Staats- und Regierungschefs der KSZE im November 1990 in Paris unterschrieben, setzt hier neue Maßstäbe. Sie weist neue Wege und schafft neue gesamteuropäische Institutionen. Aber weder Dokumente noch bürokratische Einrichtungen jeder Art garantieren den wirklichen Fortschritt. Wir werden daher weiterhin sorgfältig darauf zu achten haben, dass das, was in der Charta von Paris niedergelegt ist, auch mit Leben erfüllt und umgesetzt wird. Dem ersten Treffen der KSZE-Außenminister im Juni 1991 in Berlin kommt dabei große Bedeutung zu. Denn dort, meine Damen und Herren, werden die Weichen für die nächste KSZE-Gipfelkonferenz in Helsinki 1992 gestellt werden. Wir wollen auch den Weg zur Konstituierung einer parlamentarischen Versammlung der KSZE ebnen. Und wir werden ferner auf neue Impulse für die gesamte europäische Rechtsentwicklung und die marktwirtschaftliche Kooperation für grenzüberschreitenden Umweltschutz und Kulturausschuss dringen. Meine Damen und Herren, für das vereinte Deutschland ist der umfassende Schutz nationaler Minderheiten eine besondere Verpflichtung. Wir werden uns dafür mit Nachdruck in den Gremien der KSZE, aber auch im Europarat dafür einsetzen, dass hier die Maßstäbe, die der Europarat in seiner Konvention schon 1950 gesetzt hat, auch überall umgesetzt werden. Es geht uns verständlicherweise, und ich will dies unterstreichen, dabei nicht zuletzt um unsere deutschen Landsleute, die in den Staaten Mittelost- und Südosteuropas leben. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht, dass sie in der Ausreise den einzigen Ausweg sehen, sondern wir wünschen, dass sie in ihrer freien Entscheidung in ihrer angestammten Heimat wieder eine gesicherte Zukunft für sich und ihre Kinder finden können. Dazu gehört der Schutz ihrer Rechtsstellung genauso wie die Chance zur Pflege ihrer Sprache, Kultur und Tradition, Religionsausübung, die Erleichterung mit einem Wort ihrer Lebensumstände. Die Bundesregierung wird diese Anliegen auch in bilateralen Vereinbarungen mit den in Frage kommenden Ländern festschreiben. Jene Deutschen aber, die in ihrer angestammten Heimat für sich und ihre Familie keine Zukunft sehen, werden wir auch weiterhin bei uns aufnehmen und Heimat bieten. Meine Damen und Herren, es darf kein Zurück mehr geben auf dem Weg zu einem größeren Europa in Frieden und Freiheit, das in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Stabilität zusammenwächst. Die jüngsten Ereignisse im Baltikum waren ein schwerer Rückschlag auf diesem Weg. Ich habe an Präsident Gorbatschow mit großem Ernst und Nachdruck appelliert, jeder weiteren Gewaltanwendung Einhalt zu bieten. Wir haben im Deutschen Bundestag alle politischen Kräfte der Sowjetunion nachdrücklich aufgefordert, das Recht der baltischen Völker auf Selbstbestimmung, freie Meinungsäußerung und die Wiederherstellung der Legalität zu garantieren. Eine Lösung der anstehenden Probleme ausschließlich auf friedlichen Wegen zu suchen und größtmögliche Zurückhaltung zu üben und umgehend den politischen Dialog wieder aufzunehmen. Wir haben zugleich unsere tiefste Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass nur Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit Zukunft gehört. Nur auf sie kann eine dauerhafte und gerechte Friedensordnung in Europa gegründet werden. Das vereinte Deutschland misst den Beziehungen zur Sowjetunion zentrale Bedeutung bei. Dies unterstreichen die zukunftsweisenden Vereinbarungen, die Präsident Gorbatschow und ich im Kaukasus getroffen haben, um mit dem seit 1988 neu geschaffenen deutsch-sowjetischen Vertragswerk und seinem Kernstück, dem Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit, haben wir ein festes Fundament gelegt, nicht zuletzt für die Versöhnung der Deutschen mit den Völkern der Sowjetunion. Wir werden die Sowjetunion bei ihren Reformen, insbesondere bei der Festigung der Demokratie, der Gewährleistung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit sowie beim Übergang zur sozialen Marktwirtschaft weiterhin unterstützen. Wir bleiben nicht bei Deklamationen. Wir haben dies bewiesen und es ist höchst erfreulich. Und ich möchte auch hier ein Wort des Dankes sagen zu der beispiellosen Welle privater Hilfsbereitschaft, die sich in diesem Winter bei uns in Deutschland im Verhältnis zu sowjetischen Bürgern gezeigt hat.